Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
In einen ETF auf den Weltaktienindex MSCI World zu investieren, ist noch keine Strategie, aber ein Anfang, heißt es oft. Aber wie finden Anlegerinnen und Anleger ihre Strategie? Wie setzt man diese dann um? Einmalanlage oder Sparplan? Und was ist mit dem Rebalancing? Muss das sein? In der aktuellen Folge der Perspektiven to go nehmen wir uns ein paar Fragen vor, die jeder Anleger sich früher oder später einmal stellen muss. Wir, das sind Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, in einen ETF auf den Weltaktienindex MSCI World zu investieren, ist noch keine Strategie, aber ein Anfang. Würdest du das unterschreiben?
Ja, das würde ich tatsächlich unterschreiben. Der MSCI World ist eben ein ganz breiter Index. Ich habe hier eine ganz breite Streuung, auch wenn natürlich ein großes Gewicht nach wie vor in den USA ist. Dort ist die Marktkapitalisierung einfach am höchsten. Aber wenn man sich ganz am Anfang einmal dem Kapitalmarkt nähern will, dann ist sicherlich eine solche breite Streuung gar nicht verkehrt. Dann hat man zumindest ein begrenzteres Risiko als mit speziellen Investments in die sogenannten heißen Tipps oder ähnliches. Das ist meistens dann eine schwierigere Idee. Also insofern als erstes Investment ein MSCI World, warum nicht?
Aber es ist eben noch keine Strategie. Wenn ich jetzt noch ein paar Anleihen beimischen würde über einen aktiv gemanagten Fonds oder eben auch über einen börsengehandelten Indexfonds, vielleicht auch einfach eine Bundesanleihe kaufe, ist es dann eine Strategie?
Ja, dann wird es schon eher zu einer Strategie, weil man dann natürlich sich überlegen muss, wie viel Risiko will man fahren, wie lang ist die Laufzeit, die ich anlegen möchte, etc. pp. Je länger sie ist, desto mehr Aktien sollte man wahrscheinlich haben. Je risikoaffiner man ist, also je mehr Risiko man eingehen kann, finanziell, aber auch nervlich aushält, desto höher ist der Aktienanteil. Und die Rentenbeimischung soll ja dann im Grunde genommen zur Beruhigung des Portfolios beitragen. Hier habe ich laufende Einnahmen über die Zinsen, Renditen und im Zweifelsfalle werden die hoffentlich die Anleihen dann mit 100% zurückbezahlt. Also insofern ist das in der Regel das Element, was ja risikoreduzierend im Portfolio wirkt. Und deswegen wird natürlich, wenn man diese beiden Dinge miteinander kombiniert und sich die genannten Fragen stellt, schon langsam eine Strategie sichtbar.
Bevor man sich aber ja um die einzelnen Bausteine eigentlich kümmert und überlegt, wie man das alles zusammensetzt, muss man sich ja eigentlich auch erstmal über seine eigenen Ziele klar werden und die definieren und damit ja dann auch im Prinzip den Anlagehorizont festsetzen.
Ja, das ist genau so. Man muss sich wirklich überlegen, wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen und kann ich das aushalten? Also ich stelle dann tatsächlich auch gerne die Frage in Geld, nicht nur in Prozent, sondern wenn man 10.000 Euro anlegt und 10% verliert, sind eben 1.000 weg. Wenn man dann zuckt und sagt, nee, das möchte ich aber dann doch nicht, und 10% ist ja gerade mal eine Korrektur, ist noch nicht mal ein Bärmarkt an der Börse.
Und weit weg von einem Crash, der ja auch immer mal wieder passiert.
Und weit weg von einem Crash. Dann sollte man vielleicht etwas vorsichtiger agieren. So, und das zweite ganz wichtige Element ist natürlich die Laufzeit. Wie lange habe ich denn Zeit? Habe ich irgendwelche besonderen Maßnahmen, die ich plane mit diesem Geld? Oder sage ich, ja, ich lege einfach an und guck mal, was in den nächsten 10, 15 Jahren daraus wird. Also das sind dann sicherlich vollkommen unterschiedliche Situationen und damit auch vollständig unterschiedliche Strategien bzw. Anlageprozesse, die diesen Entscheidungen folgen.
Ich merke das in meinem Austausch mit Anlegerinnen und Anlegern, dieses Ermitteln des persönlichen Risikoprofils, dieses wie viel Risiko kann ich ertragen, wie viel will ich ertragen, damit tun sich ja viele unheimlich schwer. Du hast jetzt das Beispiel genannt, dass man sich das wirklich mal in Euro und Cent vorstellt und dann eben möglichst mit einer realistischen Summe, für den einen sind 1.000 Euro viel, für den anderen 100.000 wenig, ne? Dass man sich das wirklich, dass man das mal fühlt. Aber es ist ja dann schon was anderes, sich das nur vorzustellen oder es zu erleben, oder?
Ja, weil natürlich Emotionen mit im Spiel sind. Wir wissen ja spätestens seit Tversky und Kahnemann, dass Verluste anders bewertet werden als Gewinne, Verluste schmerzen dann, man will sie auch nicht gerne realisieren, weil man dann sagt, naja, es kommt schon wieder. Also insofern, ja, muss man da schon sehr genau drüber überlegen, wie man mit diesen Themen umgehen will und muss sich ja schon sehr realistisch vorstellen, ob man das Geld braucht und dann diese Verluste wirklich wehtun oder ob man sagt, naja gut, ich habe auch im Zweifelsfalle 2, 3 Jahre Zeit, um diese Verluste wieder aufholen zu können. Falsch ist in jedem Falle, sich seine Entscheidungen im Nachhinein schön zu reden, sondern man muss schon relativ kritisch drauf gucken und sagen oder auch zugeben vor sich selbst, was ja, wie wir wissen, aus der Psychologie schwierig ist, zugeben vor sich selbst, dass man da einen Fehler gemacht hat.
Und aus dem Fehler dann auch lernen, richtig?
So ist es.
Wenn ich jetzt nun mir diese ganzen Gedanken gemacht habe, dann kommt man ja irgendwie zu einer groben Strategie, zu einem groben Risikoprofil Anlegertyp, und das ist ja so ganz klassisch immer der vorsichtig konservative Anleger, dann gibt es die ausgewogenen und die eigentlich Rendite suchen, die eher chancenorientiert sind, das war das Wort, was ich suchte, und so findet man ja im Grunde seine Zusammensetzung des Depots. Und ausgewogenes Depot, das habe ich mal irgendwann so gelernt, ist so das klassische 50-50-Depot, 50% Aktien, 50% Anleihen. Passt das noch so ungefähr?
Ja, wir haben darüber diskutiert, ob das noch passt, als die Magnificent Seven so durch die Decke gingen. Mittlerweile ist man doch wieder da hingekommen, dass man sagt, ja, 50-50, 60-40, je nachdem. Mhm. Das ist sozusagen die Ausgangslage. Jessica, es ist aber auch so, dass man natürlich innerhalb der einzelnen Anlageklassen dann nochmal unterschiedliche Risikoprofile hat. Also ich kann auf dem Aktienmarkt Wachstumswerte möglicherweise ein Stück weit diversifizieren, dadurch, dass ich ja etwas konservative, dividendenlastige Werte, die aber dann nicht solche Kursfantasien habe, dazu nehmen. Das schützt mich nicht, wenn wir einen allgemeinen Marktcrash haben. Aber das kann mich eben doch schützen, wenn wir so diese normalen täglichen Bewegungen in den Kapitalmärkten haben. Und insofern ist es nicht nur die Fragestellung, ob man Aktien oder Renten hat, sondern man kann auch je nach Marktlage und Einstellung mal ein bisschen Liquidität dazu nehmen. Man kann auch Alternative Investments, also Rohstoffe, Gold wird sehr oft dabei genannt, hinzunehmen. Und man kann eben auch eine gewisse Diversifikation innerhalb der Anlageklassen, also beispielsweise Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, bei den Unternehmensanleihen dann diejenigen mit guter Bonität oder schlechter Bonität, bei den Aktien hatten wir schon drüber geredet. Also da gibt es dann tatsächlich mehr Möglichkeiten, als nur zwischen Aktien und Renten zu diversifizieren.
Das wäre jetzt schon ein bisschen spezieller, wenn ich mir so einzelne Bausteine eben angucke, wie Dividendenaktien oder dann eben Wachstumsaktien. Aber ich könnte ja natürlich auch erstmal hingehen, gerade wenn ich frisch an der Börse bin und neu und eben den breit gestreuten globalen Aktienfonds oder ETF nehmen. Wir dürfen jetzt hier nicht beraten, das ist jetzt, sind alles Beispiele, und ich könnte dasselbe ja im Prinzip auch mit Anleihen tun. Auch da gibt es ja Anleihenfonds, nicht Aktienfonds, also Rentenfonds und ETFs, wo ich dann sagen könnte, soll mein Ruhekissen sein, nämlich gute bis sehr gute Bonität. Das wären zwei Bausteine im Portfolio. Das würde doch vielleicht auch schon reichen für den Anfang dann, oder?
Für den Anfang würde das mit Sicherheit reichen, Jessica. Wenn man rein auf die Theorie geht und nochmal den alten Markowitz und Tobin zitieren möchte, dann müsste man eigentlich in ein Weltportfolio investieren und das Risikomaß einfach über Cash und Kredit steuern. Das ist dann die sogenannte Tobin-Separation. Ich fahre also einfach meine Cash versus Kreditaufnahme hin und her und steuere damit das Risiko und bin aber eigentlich im Weltportfolio investiert. Und wenn ich einen weltweiten Rentenfonds nehme und einen weltweiten Aktienfonds, dann bin ich wahrscheinlich relativ nah an diesem theoretischen Konstrukt des Weltportfolios. Insofern ist das sicherlich ein Anfang, den man gehen kann. Es ist in jedem Falle besser als nichts zu tun am Kapitalmarkt. Und deswegen will ich auch gar nicht dagegen argumentieren, das zu tun. Ich wollte nur vorhin darauf hinweisen, dass es darüber hinaus natürlich noch weitere Möglichkeiten gibt.
Genau, und das Ausgeklügeltere macht ja eigentlich auch viel mehr Spaß, wenn man ein bisschen Aktienfan ist und Börsenfan. Aber wenn wir das jetzt alles durchhecheln, das würde ja etwas den Rahmen sprengen. Was ich mir als nächstes Jahr als Anlegerin dann überlegen muss, wenn ich jetzt meine Strategie habe, wenn ich meine Bausteine habe, wie setze ich das um? Einmalanlage oder Sparplan?
Ja, das kommt natürlich darauf an, wie die finanziellen Mittel aussehen. Ich würde jungen Menschen immer empfehlen, einen Sparplan abzuschließen, denn dann hat man das sogenannte Dollar-Cost-Averaging. Das heißt, wenn es runtergeht, kriege ich für den gleichen Betrag einfach mehr Anteile. Wenn es raufgeht, ist es sowieso gut. Ich würde sogar, wenn man einen langen Horizont hat, dann besonders schwankungsanfällige Titel, Indizes nehmen, weil eben dann sich dieser Dollar-Cost-Averaging-Effekt, wie es so schön heißt, besonders auszahlt. Wenn ich einmal Beträge habe, ja, dann habe ich ja schon ein gewisses Vermögen. Da muss man sich auch überlegen, ob man, wenn man noch nicht investiert ist, also wenn man zum Lotto gewinnt oder sowas, ob man dann mit einem Mal hineinspringen möchte oder ob man das sukzessive macht. Die Erfahrung lehrt, dass sukzessive da auch gar keine schlechte Idee ist, wenngleich auch hier wieder die Theorie besagt, dass man besser investiert ist und investiert bleibt, als nicht investiert zu sein, weil man eben gar nicht weiß, wann die guten und wann die schlechten Tage an der Börse kommen. Und da die Börse grundsätzlich nach oben geht, ist es besser, investiert zu bleiben. Aber wie gesagt, wenn man einen größeren Einmalbetrag hat, ergibt es auch einen gewissen Sinn, den nicht vollständig an einem Tag zu investieren, sondern über eine gewisse Periode.
Die guten und die schlechten Tage, da fällt mir dann noch gleich das gute Market Timing ein. Es gibt ja viele Anleger, die davon träumen, den Markt zu schlagen. Geht das überhaupt?
Ja, ich glaube, das ist ausgesprochen schwierig und bin da nicht sicher, ob das geht. Ich bin ja ein Anhänger der Effizienzmarkthypothese. Ich glaube nicht, dass wir wissen, wo der Kurs morgen ist, sondern der beste Kurs oder der beste Schätzer für den Kurs von morgen ist der Kurs von heute. Wir wissen nur, dass wir grundsätzlich Wachstum haben, dass wir eine positive Drift haben und der Markt nach oben geht. Aber wo genau der Kurs morgen oder nächste Woche ist, das wissen wir natürlich nicht, weil wir einfach nicht wissen, wie Notenbanken, wie Politik, wie Unternehmen entscheiden werden und wie diese Entscheidungen dann an den Börsen aufgenommen werden. Oft erleben wir ja die Situation, Jessica, dass Unternehmen sehr gut berichten beispielsweise und trotzdem abgestraft werden, vice versa. Und das deutet schon darauf hin, dass es eben nicht nur auf die Nachrichtenlage ankommt, sondern auch darauf, was die Anleger erwartet haben und wie dann diese Meldungen insgesamt an den Kapitalmärkten ankommen.
Ein Punkt, der auch oft diskutiert wird oder über den es oft geht in Gesprächen mit Anlegerinnen und Anlegern, ist das Rebalancing. Was steckt denn da dahinter und wie oft muss ich das machen?
Ja, man sollte schon von Zeit zu Zeit darüber nachdenken, ob man noch richtig positioniert ist. Am besten lässt man da auch seine sozusagen Emotionen ein Stück weit außen vor und redet sich die Dinge nicht schön, sondern guckt wirklich sehr gelassen. Ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, auf den Markt und sagt, bin ich hier richtig investiert? Wie sind denn die Aussichten für die nächsten, weiß ich nicht, 12, 24 oder mehr Monate? Möchte ich beispielsweise mehr in den USA oder mehr in Europa oder in Asien investiert sein? Möchte ich mehr in Aktien oder in Renten investiert sein oder in sonstigen Anlageklassen? Das Gleiche gilt aber auch für Branchen oder sogar einzelne Unternehmen, wo man sich sicherlich von Zeit zu Zeit Gedanken machen sollte, ob man richtig investiert ist. Viele tun das einmal im Jahr, so zum Jahreswechsel. Das ist natürlich eigentlich Quatsch, das dann zu machen, weil es natürlich nicht am Kalenderjahr hängt, aber wie gesagt, mindestens einmal im Jahr sich da Gedanken drüber zu machen, ob man richtig investiert ist, ergibt wahrscheinlich Sinn. Wann man das tut, muss nicht unbedingt an den Weihnachtsfeiertagen sein.
Also mache ich da Quatsch, weil ich mache es nämlich genau zwischen Weihnachten und Neujahr, weil das kann ich mir merken, da habe ich Zeit, da habe ich so ein bisschen meinen Geldtag und guck mir alles mal an. Aber ich mache es auch nochmal zwischendurch, wenn es besonders turbulent an den Märkten zugeht und manchmal kaufe ich dann auch nach. Also nicht nur Quatsch auch, aber findest du nicht, dass eigentlich eine ganz gute Idee ist, dass man sich so ein Datum im Jahr überlegt, damit man es auch wirklich tut und nicht immer nur tut, wenn es gerade knallt?
Ja, absolut. Da will ich gar nicht gegen argumentieren. Ich wollte nur sagen, dass solche Entscheidungen natürlich nicht vom zufälligen Kalenderjahr abhängen. Wenngleich wir schon gewisse Saisonalitäten ja auch sehen in den Märkten, die sind nicht so hart, wie das manchmal diskutiert wird. Also Sell in May and Go Away und solche Sachen haben wir ja hier an der Stelle auch schon diskutiert. Mhm. Ja, man sollte sich wirklich ein Datum nehmen und darüber nachdenken, ob man hier richtig investiert ist auf die nächsten Monate und Jahre. Und man sollte natürlich immer, wenn Events stattfinden, also wenn irgendwas passiert an den Börsen, wie jetzt mit der US-Administration und der Einführung oder potenziellen Einführung von Zöllen, dass man sich überlegt, wer ist davon betroffen, bin ich hier richtig aufgestellt, hat das irgendwelchen Einfluss auf mein Portfolio und dann möglicherweise, je nachdem, welche Risikoeinstellung man hat, da umschichten.
Ich persönlich investiere ja extrem langfristig mit einer sehr klar definierten Strategie, die ich auch super stur durchziehe, aber Ich habe auch noch ein Spielgelddepot. Wie findest du die Idee?
Ja, ich glaube, das ist dann eher was für den Spaß und dass man sich für die Dinge interessiert. Das macht ja auch Spaß, wenn man ja mal guckt, was machen denn da Unternehmen wirklich, wie hängen sie denn zusammen. Man kann da viel bei lernen über Lieferketten und über Produktion und ähnliche Dinge mehr, aber auch über die Kapitalmärkte. Also insofern geht das, glaube ich, eher in diese Kategorie dann hinein. Ob das wirklich als Anlagestrategie sinnvoll ist, da habe ich meine Zweifel. Die heißen Tipps, glaube ich, gibt es nicht, sondern man muss eben mit kühlem Kopf investieren. Und wie gesagt, man kann das mal ausprobieren, hier und da und dort mal was zu machen. Aber ich würde annehmen, dass man unter dem Strich an der einen Stelle gewinnt und an der anderen Stelle verliert. Und das wahrscheinlich langfristigere Depot eine bessere Performance insgesamt erzielt.
Erwischt, ja, ist so, aber ich zock auch nicht im Spielgelddepot, sondern ich würde dann eher mal so einen Satelliten setzen, vielleicht mal einen Branchen-ETF und so, was in meine andere Strategie nicht reinpasst. Und das ist dann auch ja eine Sache der Übersichtlichkeit und das sind dann eher so die mittelfristigen, manchmal auch kurzfristigen Investitionen. Jetzt haben wir viel über Strategie gesprochen, wie man da hinkommt, wie man die umsetzt und man sagt ja auch immer, man sollte eigentlich gar nicht ohne Strategie starten. In Wahrheit sind wir aber, glaube ich, alle ohne gestartet. Wie hast du losgelegt? Was war deine erste Aktie?
Oh, ich habe damals als Schüler, glaube ich, noch viele, viele Jahre ist es her, in deutsche Versorger und Chemiewerte investiert. Die waren damals besonders in der Diskussion. Einige davon gibt es auch heute schon gar nicht mehr. Aber das war im Grunde genommen eine sehr positive Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und insofern bin ich dann auch der Börse treu geblieben.
Aber eine Strategie war es dann auch nicht wirklich, oder? Weil du doch schon ein bisschen Klumpenrisiko in einzelnen Branchen hattest.
Das hatte ich tatsächlich, aber das lag auch daran, dass es damals natürlich ein ganz andere, also bei mir ist es ja schon wirklich ein bisschen länger her, Möglichkeiten gab, sich dem Kapitalmarkt zu nähern. Man hatte noch den Kassahandel in Einzeltiteln, Fonds kamen gerade so auf, ETFs gab es in der Weise noch gar nicht. Also insofern war das schon eine andere Zeit und ja, dann hat man das eben mal so probiert und es ist ja Gott sei Dank gut gegangen.
Ja, und ich finde, man lernt ja auch viel und man lernt ja auch aus seinen Fehlern. Ich habe mir ja beim neuen Markt ordentlich die Finger verbrannt in meinen ersten Jahren, möchte die Erfahrung aber ehrlich gesagt auch nicht missen.
Das ist absolut richtig. Also viele erzählen immer von ihren tollen Erfolgen an der Börse und verschweigen die krachenden Niederlagen, die, glaube ich, jeder, der etwas länger an der Börse engagiert ist, schon erlebt hat. Und insofern ist das dann auch sehr lehrreich, wenn man das mal durchgemacht hat und sich vor allen Dingen auch eingestanden hat, dass man da einen Fehler gemacht hat und daraus lernt und ihn nach Möglichkeit eben nicht wiederholt.
Also Hauptsache überhaupt an der Börse aktiv sein. Es ist zwar besser, mit Strategie zu starten, aber Hauptsache wir starten alle überhaupt. Ich danke dir für diese etwas speziellere Folge der Perspektiven to go und beim nächsten Mal geht es dann wieder um ganz aktuelle Themen. Danke dir.
Danke auch.